Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, der sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices.
Hallo und herzlich willkommen zu Leaders Talk, dem biografischen Interview-Podcast für Better Leadership, Better Organizations and a Better World. Mein Name ist Carsten Drath und ich bin einer der Managing Partner von Leadership Choices. Mein heutiger Gast ist Uwe Domke.
Und ich werde nie vergessen, ich hatte einen Werkmeister dann angesprochen, hat zu mir gesagt, Domke, hören Sie doch bloß auf. Meine Tochter ist Psychologin, sie wollen uns nur manipulieren. Und der wollte mir wirklich am ersten Tag auch überhaupt nicht die Hand geben. Der hat das alles missachtet, was wir dort vorhatten. Und das ist jetzt, wenn nicht sogar der beste Meister, einer meiner besten Meister. Sie müssen sehen, dass es im Endeffekt aufwärts geht. Sie müssen das Zielszenario irgendwo kennen. Und dazu ist es wichtig, nicht nur über das Wie und Was zu sprechen, sondern auch über die Warum-Frage.
Uwe Domke ist ein Eisenbahner durch und durch. Er wollte schon als kleiner Junge Lokomotivführer werden, also genau wie es im Bilderbuch steht. Und er ist tatsächlich auch Lokomotivführer geworden, aber auch Führungskraft in der Deutschen Bahn beziehungsweise in der Reichsbahn in der DDR. Und er hat eine sehr, sehr spannende Führungsbiografie, die sich über viele Jahrzehnte erstreckt, wo er schon sehr, sehr früh in Führungsverantwortung gekommen ist. Er hat einen Track Record, dass er sich darauf spezialisiert hat, Teilbereiche, Organisationseinheiten zu übernehmen, die in Schieflage sind, die im Trudeln sind mit schlechter Moral, schlechter Stimmung, schlechten Zahlen und die dann wieder auf Vordermann zu bringen. Und so hat er dann auch das Ausbesserungswerk Cottbus übernommen, das vor wenigen Jahren noch zur Schließung anstand und jetzt als das größte Ausbesserungswerk in Europa aufgebaut werden soll. Und wie man das hinkriegt, eine komplett desolate Mannschaft, eine demotivierte Mannschaft, eine marode Infrastruktur sozusagen zu übernehmen und dann den Turnaround in den Köpfen hinzukriegen und in den Herzen, wie man es schafft, Menschen für sich zu gewinnen, wie man Gefolgschaft sozusagen aufbaut als Führungskraft. Darum geht's in diesem Podcast und natürlich auch ein wichtiger Nebenaspekt. Uwe Domke ist einer von zwei Gästen bisher bei Leaders Talk mit einer ostdeutschen Biografie. Und ich wollte natürlich auch verstehen, was genau war da der Unterschied? Wie hat sich das angefühlt? Wie hat man das gemerkt? Wo bist du zum ersten Mal auch so ein bisschen, wo fandest du irgendwas komisch oder irgendwas, das sich nicht stimmig anfühlte? Und da hat Uwe auch sehr genau offen zu berichtet. Also von daher Prädikat, würde ich sagen, sehr, sehr, sehr hörenswert, insbesondere für alle, die betriebliche Einheiten leiten, für alle, die produzierende Einheiten leiten. Das hier ist definitiv was für Sie. Hören Sie sich das gerne an und bin sehr gespannt auf Ihre Rückmeldung. Schreiben Sie uns doch einfach leaderstalk@leadership-choices.com. Leaderstalk, ein Wort, leadership-choices.com. Und jetzt direkt ins Gespräch mit Uwe Domke. Viel Spaß. Ich sage herzlich willkommen, Uwe Domke. Schön, dass du bei uns dabei bist bei Leaders Talk.
Gern, Carsten. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Uwe, du bist zuständig für ein Werk bei der Deutschen Bahn, aber nicht irgendein Werk. Für die, die das hier auf YouTube sehen, sehen das auch als deinen tollen Bildschirmhintergrund. Was hat es mit diesem Werk auf sich, Uwe?
Ja, das Werk hat zum einen eine Riesentradition, eine lange Historie. Das existiert schon seit 1874, hat mit Dampflokomotiven damals angefangen. Dann wurde Ende der 60er Jahre das Produktportfolio geändert, also von Dampflokomotiven auf Dieseltraktionen umgestellt. Es hat leider ein trauriges Ereignis gegeben im Jahr 1968, weil ein Teil des Werkes abgebrannt war. Es sind auch einige Lokomotiven ausgebrannt und man ist aufgestanden, hat sich den neuen Produkten zugewandt, hat dort umgebaut, ausgebaut, angebaut. Also sind teilweise die Wunden auch noch heute zu sehen. Man hat dort Großartiges geleistet, neue Technologien ins Leben gerufen, hat das Werk damals ausgerichtet auf zwei Baureihen, die dort instand gehalten wurden mit großen Losgrößen. Dann gab es eine Historie, die nicht ganz so toll war, weil das Werk eher zum Sterben auf Raten verurteilt war. Man hatte eher geplant, das Geschäft dort an dem Standort auslaufen zu lassen. Und du hast es schon angesprochen oder hast den Spannungsbogen schon erzeugt. Gibt es eine Riesenperspektive dahingehend, dass man den Standort zum größten und modernsten Instandhaltungsstützpunkt für Schienenfahrzeuge ausbauen möchte? Mit sage und schreibe 1200 Beschäftigten neu an Bord, die also allein in diesem ICE-Geschäft, und das wird unser neues Produkt werden, sich dann beschäftigen werden.
Das heißt also, es ist ein Werk, das eine ganz, ganz lange Historie hat, das es schon ganz, ganz lange gibt, das dann sich über viele Jahre und Jahrzehnte eigentlich auf so dem leichten Sinkflug irgendwie befand, immer weniger Investitionen, auch hat sich wahrscheinlich auch auf die Stimmung der Mannschaft ausgewirkt. Du hast im Juni 2020 die Leitung übernommen. Es gab vor dir 12 weitere Werksleiter in 17 Jahren, glaube ich, war die Zahl. Also ich glaube, dein Vorgänger hat dir sowas gesagt wie: Machen Sie es nicht so bequem in dem Stuhl, das hält nicht lange. Wie hast du das sozusagen erlebt? Das war ja auch mitten in Corona, mitten in der Pandemie. Wie hast du das erlebt, als du auf die Mannschaft getroffen bist? Was hast du im Werk gesehen? Erzähl doch mal.
Also zum einen ist es so, dass ich ja selber über einen langen Zeitraum mir Führungserfahrung aneignen konnte, selber gelernter Eisenbahner bin. Ja, also insofern bringt man schon verschiedene Erfahrungswerte mit. Aber es war deutlich zu spüren, dass es mit der Mannschaft natürlich was gemacht hat. Um da mal ein paar Zahlen zu sagen, ja, das Werk hat mal eine Größenordnung gehabt von über 2000 Beschäftigten. Aktuell sind wir mit Azubis 440 Beschäftigte. Und da weiß man, was sich da in den letzten Jahrzehnten dort zumindest ereignet hat. Ja. Und das hat mit der Stimmung was gemacht und das hat auch mit der Demografie was gemacht. Denn 70% meiner Beschäftigten sind älter als 50 Jahre. Ja. Und da weiß man, welche Richtung die Motivation im Endeffekt geht. Und es war so, wo ich dann angefangen hatte im Werk, dass ich mich erstmal sammeln musste, erstmal sondieren musste. Ich habe viele, viele Gespräche geführt, mir viel, viel angeschaut, und um das auch mal bildhaft zu machen, wenn man in die Werkhalle reinläuft, und hatte dann Teeträger gesehen, die dann zur Hälfte blau und zur Hälfte grau gestrichen waren. Dann hat man das Bild erstmal verarbeitet, aber genauso war die Motivation, genauso war die Zusammenarbeit der Mannschaft dort zu sehen. Und als ich dann die Mannschaft auf dieses Thema konkret angesprochen hatte, hatte man dann auch noch reagiert, das ist doch überhaupt gar kein Problem, Herr Domke. Dann wären wir halt die Säulen mit einer Farbgebung versehen. Aber das war ja nicht das, was ich erzeugen wollte. Klar, optisch schon. Ich wollte ja eher, dass man als Team zusammengewachsen ist. Und das war, denke ich, die, oder ist auch aktuell noch, die größte Herausforderung, die wir ja haben. Und dann kann man noch dazu sagen, Carsten, mit dieser Historie, die es gibt, ja, mit einer Blütezeit, wo man zwei Fahrzeugbaureihen hatte, mit einer großen Stückzahl, die man zu bearbeiten hatte, hat man sich ja vom Produktportfolio etwas anders jetzt aufgestellt. Das hat einfach die Zeit so gebracht. Wir sind eher eine Manufaktur geworden mit vielen, vielen Fahrzeugbaureihen und Unterbauserien, ja, und mit vielen, vielen Kunden, die wir natürlich alle herzlich willkommen heißen. Wir wollen natürlich gern die Produkte abarbeiten, aber die stellen uns schon technisch vor Riesenherausforderungen. Und insofern gibt es da auch ja das ein oder andere Eskalationsthema, und das macht eine Mannschaft irgendwann dann auch müde oder sauer. Ne? Insofern ein dickes Brett. Aber mir macht die Aufgabe unheimlich viel Spaß. Es macht unheimlich viel Spaß, die Mannschaft auch zu motivieren. Aber ja, es ist ein offenes Geheimnis, dass viele aber dem Frieden auch nicht so ganz glauben. Die glauben noch nicht, dass wir tatsächlich diese Riesenzukunft vor uns haben, aufgrund der Ereignisse, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und das Erste, was ich dem Projektleiter gesagt habe, der das Projekt ja umsetzen soll: Machen Sie, was Sie wollen. Das Wichtigste ist mir, dass die ersten Bagger hier anrollen. Machen Sie das Baufeld frei, machen Sie schon irgendwas, dass die Beschäftigten sehen, wir meinen das wirklich ernst. Und das hat er dann wirklich auch gemacht. Und selbst heute gibt es immer noch Leute, die den Frieden noch nicht so ganz glauben.
Mhm, verstehe. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen auseinander sortieren, also schlussendlich ist ja die Frage: Eine Mannschaft, die nicht mehr so richtig an die Zukunft des Standorts glaubt, die nicht mehr an ihre eigene Leistungsfähigkeit glaubt, wo die KPIs negativ sind, wo es Kundeneskalationen gibt, wo ein Teil der Belegschaft, glaube ich, aus einem anderen Werk kommt, aus Eberswalde, das geschlossen wurde, also wo man selber schon gemerkt hat, wie das ist, wenn ein Werk abgewickelt wird. Das kann ja jeder Führungskraft mal passieren, dass man in so eine herausfordernde Situation kommt und sagt: Hier, Uwe, wir haben hier was, das ist irgendwie eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Wir haben da an dich gedacht, mach mal. Wie geht man sowas an? Wie bist du das angegangen, das Thema Motivation, das Thema an sich selber glauben, der Mannschaft Zuversicht zu geben? Was hast du da konkret getan?
Nun gut, es ist so, dass ich Ende der 90er Jahre selber Sozialpläne umsetzen musste. Also ich war selber in der Zeit Führungskraft gewesen, war dort circa Mitte 30 gewesen, als ich Sozialpläne umsetzen musste. Also wir haben in Größenordnung Personale abbauen müssen, ne? Für mich ist es natürlich ein tolles Ereignis, genau mal was anderes zu tun, nämlich Personal aufzubauen, ein Geschäft aufzubauen. Da nehme ich zumindest schon mal meine Motivation im Endeffekt her. Es muss für jeden Mitarbeiter ein persönliches Benefit rausspringen, sonst kann man Mitarbeiter nicht begeistern, ne? Sie müssen sehen, dass es im Endeffekt aufwärts geht. Sie müssen das Zielszenario irgendwo kennen. Und dazu ist es wichtig, nicht nur über das Wie und Was zu sprechen, sondern auch über die Warum-Frage, die im Übrigen für mich auch bei der Führungsaufgabe ein Schlüsselfragewort im Endeffekt ist, weil ich da auf der emotionalen Ebene ganz einfach unterwegs bin. Es geht nicht ohne Penetrieren, es geht nicht ohne regelmäßige Gespräche, nicht ohne ständigen Austausch mit dem Betriebsrat insbesondere, ne, als Interessensvertretung, mit den Führungskräften insbesondere dort ins Gericht zu gehen. Ja, weil das ist auch noch ein Thema, was für uns eine offene Flanke war, dass die Führungsarbeit einfach nicht so ausgeprägt war, wie wir es ganz einfach jetzt auch brauchen. Ganz einfach mit dem Blick auf die Zukunft. Das ist ja ein Weg, ja, den wir da bestreiten müssen. Das ist ein Prozess, den wir durchlaufen müssen. Und da wird es holpern. Ja, dort wird gebaut, gibt es natürlich immer wieder neue Herausforderungen. Und wir bauen ja auch unter dem rollenden Rad, würde ein Eisenbahner sagen. Ne? Wir produzieren und dann parallel wird gebaut. Und in dem Sinne ist das schon eine Riesenherausforderung, gilt es darum, mit den Mitarbeitern wirklich intensiv in den Austausch zu gehen, sie immer wieder mitzunehmen, ja, und nicht nur Dinge zu versprechen, sondern es muss klar deutlich werden, die meinen es jetzt auch wirklich ernst.
Und ist dir das gelungen oder woran merkst du, ob dir es gelingt, dass Leute sozusagen wieder das Leuchten in die Augen kriegen? Also was gibt es da vielleicht mal eine Geschichte, die du mit uns teilen kannst? Ist ja alles laufendes Geschäft, deswegen ist mir schon klar, dass du gewisse Dinge nicht erzählen kannst. Aber gibt es Geschichten, wo du so sagen kannst, Mensch, da ist wirklich wieder ein Funke gelandet?
Ja, es gibt Geschichten, es gibt aber auch Themen, die man einfach wahrnimmt, also kulturelle Themen. Ne? Also wenn ich am Anfang in die Werkhalle reingekommen bin, haben sich die Mitarbeiter weggedreht. Das muss man sich vorstellen, das war ich überhaupt nicht gewohnt. Ja? Mitarbeiter drehen sich weg und da sage ich mir, ich bin noch gar nicht so lange da, ich habe denen noch gar nichts getan. Aber das sind einfach die Wunden, ne? die es jetzt galt, irgendwo gemeinsam zu lecken. Mittlerweile grüßen wir uns, wir winken uns zu, ja, wir haben den Austausch, ich spreche auch im direkten Bereich Handwerker an, ja, und die haben da, denke ich, auch kaum Berührungsängste. Und ich merke, all diejenigen, mit denen ich enger zu tun habe, die haben da auch, denke ich, das Vertrauen. Ich merke es einfach an den Gesprächsthemen, an der Form des Austausches, was wir haben. Was uns natürlich hilft, dass wir teilweise Heimkehrer haben, also tatsächlich Menschen, die Heimat verlassen hatten damals, ja, in die Altbundesländer gegangen sind und jetzt ihre nächste Chance suchen und wollen ganz gern in ihrer Heimat auch wieder Fuß fassen. Na, die bringen nochmal ganz andere Impulse mit rein. Wir haben zahlreiche Quereinsteiger, die auch nochmal Impulse aus der freien Wirtschaft mitbringen. Das hilft uns, das hilft mir auch insbesondere in der Führungsarbeit. Und insofern sind wir noch nicht am Ziel angekommen, also keinesfalls. Wir sind immer noch mitten auf dem Weg. Es holpert auch noch, aber es geht in die richtige Richtung.
Und seid ihr schon im Personalaufbau? Also ihr kommt ja von dieser Talsohle sozusagen und dann ist irgendwann dieses Ziel, wieder 2000 Leute zu sein. Das stellt man ja nicht einfach so ein. Um einen Zug und eine Lok und sowas reparieren zu können, braucht man ja auch Ausbildungen und Zertifizierungen und Zulassungen. Das kriegt man ja gar nicht so schnell hin, wenn man jetzt einfach von der freien Wirtschaft kommt. Also ist das schon Hochlaufkurve, wo ihr gerade drin seid?
Ja, den Hochlauf gibt es tatsächlich. Die Kurve ist noch nicht so steil, das ist aber auch planerisch nicht so gewollt. Also da werden wir 23 noch mehr Fahrt aufnehmen. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir die Menschen ja in Ausbildung bringen müssen. Und das Wissen nicht zu verlieren, wollen wir sie natürlich dann nah an die Fertigung auch ranbringen. Also insofern, ja, wir haben es auf den Weg gemacht. Der Hochlauf hat begonnen. Wir haben also die ersten Personale auch eingestellt. Im akademischen Bereich, im direkten Bereich. Ja. Insofern werden wir 1200 Beschäftigte neu einstellen, die also nur für dieses ICE-Geschäft zuständig sind, zuzüglich der 400, die wir noch an Bord sind. Und ich hatte ja vorhin was zur Demografie gesagt, werden wir also auch in den nächsten Jahren 140 bis 200 Personal nochmal austauschen müssen, ja, sodass wir tatsächlich neue Beschäftigte ja, in einer Größenordnung von ca. 1400 haben, die wir also tatsächlich dann entweder intern, ne, irgendwie durch Umsetzung aus dem Konzern tatsächlich oder vom externen Markt dann gewinnen werden.
Die kriegt man ja nicht einfach so aus dem Umfeld von Cottbus. Das sind ja spezielle Qualifikationen, die da benötigt werden wahrscheinlich, wo Leute dann dahin ziehen werden.
Ja, das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Einerseits haben wir das Thema Kohleausstieg und das war ja beabsichtigt und deswegen auch dieser Standort Cottbus, dann Beschäftigte beispielsweise von der LEAG dann zu gewinnen, ne, die dann also bei uns eine nächste Perspektive haben und nicht auf der Straße landen, sondern eine Perspektive.
Das ist das lokale Kohlebergwerk.
Ganz genau, der Tagebau, ne, den wir dort haben, Kohletagebau. Und da hat die Politik sich ja committed, bis 2038 dort aus der Kohle auszusteigen. Wir werden schauen, aufgrund der politischen Entwicklung, wo die Reise dorthin geht. Ja, aber das war das Ziel. Man hatte ja damals dieses Kohleausstiegs- und Strukturstärkungsgesetz gegründet. Und darauf basiert es ja im Endeffekt. Ja. Und insofern kennen wir auch noch die allgemeine Arbeitsplatzsituation, also nicht nur im Raum Cottbus, ich glaube deutschlandweit. Man sieht es, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und man sieht es an den Firmen, man sieht es im Internet, man sieht es in der Zeitung, jeder sucht Arbeitskräfte. Ja, wir fischen dann alle im selben Bassin und wir können nicht davon ausgehen, dass wir alle, wie man so schön sagt, die eierlegende Wollmilchsau bekommen. Wir werden überall Kompromisse eingehen müssen. Jeder sucht Fachpersonale, aber die Personale, die kommen, die müssen ja auch menschlich zu der jeweiligen Mannschaft passen und sie müssen auch teamfähig sein. Ne? Insofern, ja, es ist eine dramatisch hohe Zahl. Die macht Spaß, die macht Lust. Ja, man sieht Riesenaufbruch. Letztendlich wollen wir auch eine Größenordnung bekommen. Ja, also größtes Instandhaltungswerk Europas schimpft man sich ja nicht von allein. Also da muss ja auch eine Ressource dahinter stecken. Aber in der Tat, das ist ein dickes Brett, weil viele Arbeitskräfte suchen, viele auf dem Markt suchen, die Arbeitskräfte sich das auch im Endeffekt dann raussuchen können. Ja, und insofern, ja, ich freue mich auf die Aufgabe, aber es ist natürlich auch spannend.
Jetzt kann ich mir vorstellen, und aus eigener Erfahrung weiß ich das auch, wenn eine Mannschaft nicht mehr an sich glaubt, dann gibt es auch immer ein paar Kollegen, die ich nicht mehr kriege, die ich nicht mehr erreiche, die einfach sagen, hier komm, die haben irgendwie aufgegeben und trotz bestem Wissen und Zureden und Investieren kommen sie nicht mehr. Und die Frage an dich ist, inwieweit, wie bist du damit umgegangen? Also bei der Bahn trennt man sich ja nicht einfach so von Mitarbeitern. Wie bist du mit denen umgegangen, wo du gemerkt hast, da kriege ich das Leuchten in die Augen einfach nicht rein?
Ja, ist in der Tat so, wenn man Menschen begeistern will, in 2 Jahren passiert hier was und derjenige weiß, in 2 Jahren bin ich schon gar nicht mehr da, weil ich dann meinetwegen im Ruhestand bin oder ja ein Altersmodell gegriffen hat, ist das tatsächlich schwierig. Und es ist auch so, Carsten, ich bin es eigentlich gewohnt und es macht dann Spaß, eine Mannschaft zu begeistern, wenn sich Menschen mit irgendetwas identifizieren. Idealerweise ist es das Produkt, mit dem man sich letztendlich beschäftigt. Diese Identifikation ist in Teilen verloren gegangen. Ja, ich habe früher, wir werden ja sicherlich noch dazu kommen, einen Verkehrsbetrieb geleitet. Da haben wir auch überlegt, was ist denn das Produkt, wie wir Menschen begeistern können. Und da war das Produkt die Zugfahrt. Ja. Und wenn dann unsere Kunden zufrieden sind, wenn wir pünktlich und sicher in sauberen Zügen von A nach B gekommen sind, dann waren alle zufrieden und begeistert. Ja? Jetzt haben wir hier eine Manufaktur. Und jetzt ist die Frage, mit was identifizieren sich Menschen? Mit dem Werk? In Teilen nicht, in Teilen ja. Ja, das ist auch ein Thema, was historisch möglicherweise bedingt ist. Ist es das einzelne Fahrzeug? Das ist es letztendlich nicht, müsste es aber sein, um in der Performance ganz einfach besser zu werden. Und so tun wir einiges jetzt aktuell. Also wir haben eine Wegelandkarte erarbeitet, wir haben für uns ein Leitbild im Endeffekt geschaffen. Ja. Dort haben wir niedergeschrieben, wozu tun wir das Ganze? Warum stehen wir jeden Morgen auf? Ja, was wollen wir im Endeffekt erreichen? Aber in der Tat, wir können nicht die Menschen erreichen, die letztendlich in 2 Jahren dort in den Ruhestand gehen. Also dort haben wir mit dem HR-Bereich verschiedene Modelle, die wir jetzt sozialverträglich uns einfach angucken. Beziehungsweise, und ich will auch nicht sagen, dass alle, die kurz vorm Ruhestand stehen, dass die völlig demotiviert sind. Das wäre falsch. Ne? Also in der Tat gibt es auch den einen oder anderen jüngeren Kollegen, wo man eher hingucken muss. Aber die müssen noch ein paar Jahre arbeiten. Ne? Und insofern gucken wir natürlich, kann man auch Beschäftigte, die jahrelang körperliche schwere Arbeit gemacht haben, in andere Bereiche umsetzen, damit sie dort ganz einfach ihren Beitrag noch leisten können. sich dann neu motivieren können. Dann, man muss natürlich auch hinterfragen, warum ist jemand demotiviert? Ja, und da darf man gar nicht so leicht aufhören mit dem Fragen. Entweder hat es dort ein Ereignis gegeben oder es kann ja auch ein körperliches Gebrechen sein. Das muss man hinterfragen. Dann haben wir als Arbeitgeber ganz einfach eine Fürsorgepflicht, wo wir angreifen müssen und mit den Dingen beschäftigen wir uns. Da auch mal ein konkretes Beispiel. Wir haben beispielsweise Exoskelette beschafft, um einfach bei körperlich schweren Arbeiten und bei Hebevorgängen dort eine Entlastung zu haben. Ja, also auch an solche Modelle denken wir, um ganz einfach dann die Beschäftigten auch gesund zu halten und dann möglichst noch ja, vernünftig dann auch auszulasten, zu beschäftigen.
Und jetzt ist es ja so, also dieses, was du eben genannt hast als Beispiel, also eine Halle, T-Träger, der eine Teil blau gestrichen, der andere grau gestrichen, so als Haltung von, ist mir doch egal, ich hatte halt gerade blaue Farbe. Und eigentlich will man ja, dass man dann einen gewissen Stolz hat, dass man sich damit identifiziert, dass man es vielleicht auch schön haben will oder zumindest einheitlich haben will. Dieses Thema miteinander reden, bereichsübergreifend zusammenarbeiten, ein Wir-Gefühl entwickeln, End-to-End-Verantwortung spüren. Wie bist du das angegangen, dass jeder so dieses Gefühl hat, ich kümmere mich hier um den Standort nicht nur für meinen Bereich, sondern sozusagen für das große Ganze?
Na, ich habe als erstes die Warum-Frage gestellt. Warum ist der T-Träger nur zur Hälfte blau und zur anderen Hälfte grau? Ja. Und ich habe ja vorhin gesagt, die Antwort war es doch kein Problem, dann streichen wir den Rest auch noch. Aber das war eigentlich der zweite Satz. Der erste Satz war der, ja, da endet unsere Meisterei. Und das fand ich schon bezeichnend. Ja, wir arbeiten ja gemeinsam an unseren Produkten. Ja, es arbeiten mehrere Meisterei an einem Fahrzeug. Ja. Und da muss die Performance insgesamt passen. Und mir nützt es gar nichts, wenn die eine Meisterei performt und die andere eben nicht, hat Nachholbedarf. Wenn das Produkt am Ende nicht rausgeht, ist der Kunde unglücklich. Und es wird ja eine Kundenzufriedenheit gemessen und wir werden ja auch gemessen an einer Werkaufenthaltszeit. Ja, wie lange steht das Fahrzeug bei uns im Werk, um es dann dem Kunden auch wieder übergeben zu können? Und in der Tat helfen dort nur Gespräche. Also man muss den Leuten erklären, warum müssen wir als Team hier zusammenarbeiten. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben ein großes Aufbauprogramm gestartet. Wir haben einen End-to-End-Prozess neu aufgesetzt. Wir haben geguckt, wann Werkaufenthaltszeiten nicht passen, wenn Menschen oder wenn Teams nicht gut zusammenarbeiten. Was sind die Ursachen überhaupt dafür? Ja, und das waren Materialthemen dabei. Da waren ingenieurtechnische Vorleistungen dabei. Ja, es gibt also bei der Fahrzeuginstandhaltungs GmbH so eine Urquadratstruktur, wo es auch fachliche Ressourcen gibt, die also zuliefern müssen. Ja. Und wenn da auch Performance nicht passt, ja, dann resignieren manche Leute halt. Ne? Das kann man ja irgendwo auch nachvollziehen. Und in dem Sinne haben wir den End-to-End-Prozess neu aufgerollt. Wir haben mit dem Kunden beispielsweise vereinbart, dass wir, bevor wir das Fahrzeug zu uns in das Ausbesserungswerk schicken, eine gemeinsame Vorbefundung machen. Wir gucken also schon vorher, was fehlt im Fahrzeug, was können wir jetzt schon tun, an Material bestellen, damit die Durchlaufzeiten am Ende passen. Wir haben eine Shopfloor-Kaskade ausgerollt. Wobei die Formulierung nicht ganz richtig ist. Wir rollen sie gerade aus. Das ist also Bestandteil des Aufholprogramms. Es sind aber einzelne Bereiche, die also schon komplett dort durchdesignt sind. Und das läuft also so ab, dass morgens der Gruppenführer mit seinen Beschäftigten seine Shopfloor-Management durchführt. Dann kommt der Meister dran. Dann kommt der Abteilungsleiter dran oder der OE-Leiter, wie wir hier bei uns sagen. Und dann kommt mein Shopfloor, also der Werkleiter-Shopfloor. Und das ist als Eskalationskaskade zu sehen. Also jeder muss seinen Führungsbeitrag leisten und soll dort auch schon Entscheidungen fällen. Und das ist über Jahre hinweg ein Problem im Werk gewesen. Es sind bei den Führungskräften keine Entscheidungen gefällt worden. Es wurde alles zur Führungsmannschaft, also zum Werkleiter dort getragen. Ja, oder ein Abteilungsleiter hat dann alles selber entschieden. Aber so kann ich keine Führung aufbauen. Ne? So wäre ich über so ein Mengengerüst, was wir momentan im Werk haben, überhaupt nicht Herr. Also es muss jeder seine Führungsarbeit leisten. Ne? Also BFK genauso wie der leitende Angestellte im Endeffekt. So, Shopfloor ist also eine ganz konkrete Maßnahme, die wir gemacht haben. In dem Aufbauprogramm sind aber mehrere Teilprojekte, die will ich jetzt nicht alle im Einzelnen jetzt hier vortragen. Ich glaube, das langweilt dann eher hier die Zuschauer oder Zuhörer. Was mir aber noch wichtig ist, das Teilprojekt 6, das ist zum Beispiel dieses Thema Kultur und Zusammenarbeit. Das war auch ein Streitpunkt bei uns, ehrlich gesagt, intern gewesen. Ist es tatsächlich ein Teilprojekt als Bestandteil dieses Aufholprogramms oder ist es nicht die große Wolke, die über allem schwebt? Ne? Für mich ist es eigentlich die große Wolke. Aber wir haben gesagt, da stecken so viele Themen drin, so viel Aufholprogramm drin, so viel Nachholbedarf drin, dass wir es genau in dieses Projekt mit aufgenommen haben. Ne? Und daher dieses Teilprojekt 6, was mir sehr am Herzen liegt. Du hast mich gefragt, was waren so die ersten Schritte auch? Ja? Ich habe eine Klausur damals durchgeführt, gestaffelt. Also einmal wir als Werkleitung, wir mussten uns finden. Ja, jetzt war ich der neue Werkleiter, habe natürlich auch nochmal neue Impulse, neue Sichtweisen. Damit haben wir uns beschäftigt. Ich habe ehrlich gesagt auch einen Teil der Führungsmannschaft austauschen müssen. Ja, das, mir blieb dort überhaupt nichts anderes übrig. Dann haben wir eine Klausur mit den Abteilungsleitern gemacht und dann haben wir eine Klausur durchgeführt mit allen Führungskräften, also wo auch die betrieblichen Führungskräfte dabei waren. Und wir haben uns nicht mit unseren Schwächen beschäftigt, sondern im Sinne der Motivation haben wir uns mit unseren Stärken beschäftigt. Das Programm hieß auch direkt Stärken stärken, was super gut bei den Kolleginnen und Kollegen ankam. Und ich werde nie vergessen, du hast mich nach einer Geschichte gefragt. Ich hatte einen Werkmeister dann angesprochen, hat zu mir gesagt, Dunke, hören Sie doch bloß auf. Meine Tochter ist Psychologin, sie wollen uns nur manipulieren. Und der wollte mir wirklich am ersten Tag auch überhaupt nicht die Hand geben. Der hat das alles missachtet, was wir dort vorhatten. Und das ist jetzt, wenn nicht sogar der beste Meister, einer meiner besten Meister. Ja, also wir haben da wirklich ganz, ganz engen Austausch. Und er hat mir in die Hand versprochen, Sie können sich auf mich immer verlassen. Sie können auf mich zählen. Ja, und das macht er auch. Der hält wirklich Wort. Und ja, das ist so ein kleiner Meilenstein, wo ich stolz drauf bin, ja, wo man merkt, da greift das ein oder andere, ne, wenn man vernünftig einfach miteinander arbeitet. Das war so eine Geschichte, erinnere ich mich gern dran, die mich nach wie vor beeindruckt und begeistert hat. Und das ist wichtig, in so einem Moment, wo man denkt, der Mitarbeiter ist eh schon verloren, dort nicht aufzugeben, sondern zu hinterfragen, auch diesen persönlichen Kontakt zu suchen, ne, Vertrauen aufzubauen. Und ja, in dem Sinne hat es hier in einem konkreten Fall auch funktioniert.
Also ich finde, da kann man ganz gut sehen, dass Führung eigentlich heißt, Gefolgschaft aufbauen, ne? Weil selbst wenn du der hochrangigere Manager bist und theoretisch über jeden entscheiden kannst, was du nicht beschließen kannst oder befehlen kannst, ist Motivation, Loyalität, Identifikation, Herzblut. All das kann, muss gewonnen werden und dieses an jedem Einzelnen, für jeden Einzelnen kämpfen. Ich finde, das hat mich bei den Gesprächen mit dir immer auch so beeindruckt, wie du das eben, wie du für jeden Einzelnen kämpfst, ne? Dass du den an Bord haben willst für die gemeinsame Sache. Also das finde ich irre, ja. Und Uwe, die, also so aus der Change-Theorie, wenn man so sagt, ne, also wir haben hier einen alten Zustand, den verlassen wir jetzt, da brauchen wir eine gute Geschichte, Burning Platform. Und dann brauchst du ja auch immer so diesen Quick Wins, dass die Mannschaft sieht, da passiert was. Ne? Du hast schon gesagt, hier räum mal irgendwas hier oben auf dem Firmengelände, dass man sieht, hier kommt der Neubau hin, im Sinne von erste Symbole schaffen. Gab es noch andere Quick Wins, wo du gesagt hast, das haben wir jetzt schon implementiert, da sehen wir schon erste Erfolge?
Ja, das ist einmal dieses sich einander zuwenden, wenn man sich sieht im Werk. Ne? Also das ist ja, da fängt es ja schon mal an, das ist ja schon mal ein kleiner Grundstein, ne? Auf den man aufsetzen kann. Ich vergleiche einfach mal so die ersten Ergebnisse unserer Audits. Ja, wir haben in jedem Jahr Audits über uns ergehen zu lassen, intern, extern, Konzernrevisionen. Ne? Und wenn ich einfach so den O-Ton vergleiche, der ersten Audits, die ich im Werk so erlebt habe, und vergleiche das einfach mit den O-Tönen allein Ende 21, jetzt zu Beginn diesen Jahres haben wir schon mehrere Audits gehabt, da habe ich bei einem Auditor tatsächlich gehört, er hat Mitarbeiter im Werk erlebt, die euphorisch sind. Da musste ich echt innehalten, da habe ich gedacht, wenn das tatsächlich ein Externer feststellt, wir haben euphorische Mitarbeiter, ja, das hätte ich mir im Leben 2020 noch nicht träumen lassen. Da muss ich ehrlich sagen, da will ich auch niemandem zu nahe treten, aber wenn ich in die Gesichter der Mannschaft geguckt habe, war das eher ja, deprimierend. Ja. Ich habe damals in meiner Antrittsrede gesagt, ich will nicht um den Abstieg kämpfen, ich will auch keine Relegationsspiele hier durchführen, ich will um die Champions League kämpfen. Ja? Und das kann ich nur mit einer geschlossenen Mannschaft. Und das haben die sich gemerkt. Wenn da jetzt irgendwo was in Schieflage ist, das halten sie mir immer vor. Sie haben immer gesagt, wir wollen um die Champions League kämpfen. Also wenn man solche Sprüche dort rauslässt, ja, dann wird man auch beim Wort genommen. Ne? Und jetzt Audit ist für mich jetzt so ein spezielles Beispiel. Also euphorisch ist dort gefallen. Sie haben eine Grundstruktur drin. Es hat sich im Werk deutlich was geändert. Ja. Die Mannschaft ist richtig ausgerichtet. Wir sehen es in der Ordnung und Sauberkeit. Also hat sich deutlich was getan. Dann ist es keine Selbstbeweihräucherung. Ja, dann könnte ich jetzt sagen, super, klopfe ich mir zwar auf die Schulter. Nee, das mache ich an der Stelle nicht, weil ich weiß, dass wir noch längst nicht dort sind, wo wir hinwollen. Aber das sind so kleine Erfolgserlebnisse, über die ich mich schon freue. Und das spiegele ich natürlich auch der Mannschaft. Ja. Jetzt gibt es natürlich eine Herausforderung. Du hast gerade auf die Kurve, diese Change-Kurve angesprochen, ne, wo dann diese Schockmomente haben etc. Das wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Das braucht Zeit. Zeit haben wir aber leider nicht, weil ehrlich gesagt eine nicht gegebene Motivation der Mannschaft, die ihre Gründe hat und sicherlich auch berechtigte Gründe, darf sich niemals auf die Kundenzufriedenheit auswirken. Hat sie sich aber, und das sage ich offen und ehrlich, das hat sie sich. Und das, was ich jetzt erlebe in den gut, ja, sagen wir mal, anderthalb Jahren, einem Dreivierteljahr, ist das, was die Mannschaft über längeren Zeitraum erlebt hat. Und da gibt es auch erste Erfolgserlebnisse, dass sich uns Kunden wieder zuwenden, ja, dass sie auch das konstruktive Gespräch suchen. Also das läuft nicht alles in Schieflage, aber als ich angefangen hatte, also da vergangen ja, ging ja fast kein Tag, ich will es gar nicht derb jetzt ausdrücken, aber wo es dann nicht Ärger gegeben hat, ne? Als Männer unter uns hätte man gesagt, wo es eins auf die Fresse gegeben hat, ne? Reden wir mal Deutsch an der Stelle, und das war tatsächlich so, ne? Und das ärgert mich, weil man hat ja selber einen hohen Anspruch, ne? Man will ja den besten Beitrag leisten, und dann kommen die Ergebnisse nicht so, wie man sich das vorstellt. Insofern sage ich, ja, es gibt kleine Erfolgserlebnisse, und wir sind da auf dem richtigen Weg. Wir fangen auch an, die Segel aufzuspannen, denn der Rückenwind ist da. Der ist übrigens auch politisch sehr stark gegeben, ja? Wenn ich die KPIs mir angucke, ja, da sind wir noch nicht so ja, auf dem Weg, wo wir sein müssten, und das wird die nächste Herausforderung jetzt in diesem Jahr vor allem werden.
Was man vielleicht nochmal so ein bisschen rüberbringen muss, wenn man sich mit Menschen beschäftigt, die bei der Deutschen Bahn arbeiten, dann findet man ganz viele Menschen mit einem unglaublichen Herzblut für das Produkt, also Produkt. Das bezeichnet ihr ja, ein Zug ist ja ein Produkt oder ein Fahrzeug ist ein Zug sozusagen. Ihr habt so ein bisschen eine andere Sprache, aber ich habe, was mich am meisten beeindruckt hat, als ich angefangen habe, für die Deutsche Bahn auch zu arbeiten oder mit der Deutschen, mit Managern von der Deutschen Bahn, war diese unglaubliche Begeisterung, diese unglaubliche Leidenschaft und auch Leidensfähigkeit, die sozusagen da in der Mannschaft einfach vorherrscht. Du bist auch nicht nur irgendein Eisenbahner, also das ist ja irgendwie schon schwer in Worte zu fassen. Du bist seit 42 Jahren bei der Bahn beziehungsweise bei der Vorgängerorganisation, und du hast selber die Berechtigung, also eine Lokomotive zu führen. Dir fehlen jetzt ein paar Scheine, ein paar Stunden logischerweise, die du jetzt nicht mehr hast, aber du bist tatsächlich ausgebildeter Lokführer. Erzähl doch mal, wie kam es dazu?
Das war eigentlich der Grund, warum ich überhaupt zur Eisenbahn gegangen bin. Ja, also ich wollte immer Lokführer werden. Und das war der Grund, warum ich mich entschieden hatte, zur damaligen Reichsbahn zu gehen. Ja, das war ja unsere Vorgängerorganisation. Und ja, ich muss sagen, da hatte ich nicht nur Freunde im Familienkreis, ne, weil gerade meinen Eltern angefangen, denen hat das nicht gefallen. Also einerseits diese Riesenverantwortung, die man hat, ja. Gut, das darf man nicht unterschätzen. Dann dieser unregelmäßige Schichtdienst, darf man auch nicht vergessen. Ja, also 365 Tage, 24 Stunden. Ja, und habe ich damals ja auch miterlebt, weil ich ja zeitweise auch selber nebenbei als Lokführer gefahren bin. Und dann das Thema, du kannst doch eigentlich mehr. Das darf man nicht unterschätzen. Also die Lokführerausbildung ist nicht ohne. Ja, und da sind harte Prüfungen auch zu meistern. Und vor allem dann, wenn man fertig ist mit der Ausbildung, werde nie vergessen, Entschuldigung, meine erste Zugfahrt, allein dann auf dem Bock, kein Lehrlokführer neben mir, ja, da hat das Herz schon geklopft. Da war ich schon froh, wo ich nach A und B heil angekommen bin. Na, also ich schätze den Beruf sehr, ich schätze sehr die Arbeit der Kollegen, und ich glaube, das macht es auch aus, wenn man selber einen Beruf gelernt hat und ausgeübt hat. Na, ich habe ja auch Elektromonteur gelernt. Ich kenne das Thema Körperzwangshaltung. Ich kenne das Thema körperlich schwere Arbeit. Ja. Ich kenne Schichtdienst, habe ich kennengelernt. Und insofern habe ich Achtung vor dem, was die Leute tun, egal in welcher Hierarchieebene ich im Endeffekt bin. Mein Traumberuf war Lokführer, und ich konnte mit diesem Spruch, du kannst mehr, ehrlich gesagt auch nicht umgehen. Und ich würde das auch heute nicht so dastehen lassen, zu sagen, jeder, der was anderes gemacht hat oder dann studiert hat, ist mehr. Der ist nicht mehr. Er hat eine andere Ausbildung halt irgendwo gemacht, ja, und trägt vielleicht jetzt auch eine andere Verantwortung. Man hatte damals mich mehr oder weniger überzeugt, dann lern doch wenigstens einen Grundberuf. Ja, wenn du als Lokführer nicht mehr fahren kannst, dass du zumindest einen Grundberuf hast. Das war, denke ich, eine kluge Entscheidung. Daher habe ich den Beruf des Elektromonteurs gelernt, und unter uns gesprochen hat das auch private Vorteile. Ich brauche keinen Elektriker. Also ich kann in meinem Haus auch alles alleine irgendwo reparieren oder auch installieren. Ne? Also war eine sehr interessante Ausbildung auch damals gewesen. Wie bin ich nur letztendlich zu dem Lokführer tatsächlich gekommen? Denn es war nicht so, ich habe Beruf gelernt und dann die Lokführerausbildung gemacht, sondern nachdem ich in dem Beruf gearbeitet habe und dann auch meinen Armeedienst abgeleistet habe, bin ich tatsächlich zum Studium gegangen, habe Schienenfahrzeugtechnik studiert und habe nach dem Studium eine sogenannte Ingenieurqualifikation zum Triebfahrzeugführer gemacht. Das war also eine Klasse, die nur aus Ingenieuren bestanden hat, die dann an die Lokfahrschule gegangen ist. Ich war damals in Weißenfels, die existiert leider nicht mehr, aber legendär, hat auch einen legendären Betriebslehrer damals gehabt. Das war also im Rückspiegel betrachtet schon so eine Art Militärakademie, also war eine sehr, sehr harte Schule. Und ich kann verraten, dass uns Ingenieure noch härter rangenommen haben, weil sie gesagt haben, na, die jetzt von der Hochschule, den werden wir erstmal zeigen, was jetzt die Eisenbahn ist. Aber einer wie ich, der hatte halt schon einen Grundberuf gelernt und kannte schon den betrieblichen Druck, denn auch damals mussten die Lokomotiven ja schon pünktlich raus. Ja, und so kam es, dass ich dann tatsächlich in der Nähe von Cottbus auch meinen Abschlusslehrgang gemacht hat. Also es läuft ja so ab, man hat lange Zeit Theorie, man macht dann praktische Ausbildung und es ist, du hast es ja vorhin schon formuliert, ich habe einen Führerschein. Hier ist es aber so, im Gegensatz zum PKW, dass ich also für jeden PKW sozusagen nochmal eine extra Zusatzbescheinigung machen muss. Und zu Reichsbahnzeiten war es auch so. Man hat also eine Karte gehabt, wo man berechtigt war, Lok zu fahren. Und dort wurde jede Baureihe nach der absolvierten Prüfung dann separat eingetragen. Man hatte diese separate Baureihe dann auch abschließen müssen und durfte die dann letztendlich auch fahren. Ne? Insofern, ja, war sehr interessant und es ging dann auch weiter, dass ich dann für die Ausbildung von Lokführern auch zuständig war. Es wurden damals schon Lokführer gesucht in Größenordnungen. Ja, und somit hat damals für mich die Chance bestanden, auch nebenberuflich als Lokführer zu arbeiten. Aber wenn man für die Ausbildung dann auch noch zuständig ist, von A bis Z, also Konzepte mitzuentwickeln, ich war dann auch in der Prüfungskommission mit drin. Und insofern habe ich ganz in der Nähe von Cottbus meinen Abschlusslehrgang gemacht und war selber dort als Prüfer auch hin und wieder unterwegs gewesen. Und so schließt sich der Kreis. Also ist gar nicht so weit von Cottbus weg. Ich glaube, das sind irgendwie so 20, 25 Kilometer.
Und Uwe, du bist tatsächlich, bin es mal durchgegangen, du bist der zweite Gast bei Leaders Talk mit einer ostdeutschen Biografie. Der andere Gast war Gerald Hüther, der Hirnforscher, der auch aus Ostdeutschland kommt und dann geflohen ist nach Westdeutschland. Kannst du uns noch mal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie frei war damals die Berufswahl? Was waren die Bedingungen, um studieren zu können? Was hat es mit der Armeezeit auf sich gehabt? Kannst du uns da nochmal so ein bisschen Gefühl geben?
Es gab Dinge, die waren gut und es gab Dinge, ja, dann schüttelt man ehrlich gesagt heute noch den Kopf. Ne? Was war gut? Also was ich gut fand, dass man bereits in der Schule so kleine Karten hatte, die waren also im A5-Format, wo man drei Berufswünsche eintragen konnte. Und da stand bei mir natürlich zwei Berufe drin, Lokführer und Lokführer mit Abitur, das stand drin. Und der dritte Beruf, der hat dann immer gewandelt, je nachdem, welche Impulse ich gerade da irgendwo geschnappt hatte. Und dann gab es auch so ein Berufsberatungszentrum, wo man dann hingegangen ist und dann konnte man sich also tatsächlich informieren. Und man konnte als Schüler auch in Wunschfirmen gehen, ja, und sich da mal schon überzeugen, ist zum Beispiel die Eisenbahn was für mich. Ja, ich habe mir also auch Verschiedenes angeguckt gehabt und konnte sich so langsam rantasten. Also das war was wirklich gut war. Was war nicht so gut? Also wenn jemand sich weiterentwickeln wollte, ging um das Thema Studienplatz, es ging um das Thema, ja, besondere Berufe, wo es nur wenig Ausbildungsplätze gab, dann hat man schon politisch geguckt. Und das fand ich dann ehrlich gesagt schon schräg. Ja. Und ich kann auch verraten, nach dem Studium hatte ich einen Arbeitsvertrag gehabt als Abteilungsleiter, wo es um Qualitätsprüfung ging. TKO nannte sich das abgekürzt. Man hat mir tatsächlich diesen Vertrag gekündigt, weil ich nicht bereit war, in die Partei einzutreten. Also ich hatte mehrere Gespräche gehabt, führte meinerseits da keinen Weg rein und habe mir den Vertrag gekündigt. Und das war im Übrigen aber meine Chance, dann auch meinem Betrieb die Pistole auf die Brust zu setzen. Dann möchte ich aber die Lokführerqualifikation, ne, und dann kriegen wir das irgendwie friedlich hin. Also das fand ich schon schräg. Wie frei war die Berufswahl? Also da vielleicht mal die Antwort dazu. Wie frei waren wir an sich? Also ich hatte eine sehr schöne Kindheit, kann ich schon ehrlich sagen. Ja. Und ich glaube, diese Gierde zum Reisen, also nochmal mehr zu sehen, die ist natürlich, je reifer man geworden ist, immer mehr angestiegen. So war man mit dem zufrieden, was man hatte. Und wir sind sehr gern auch mal nach Ungarn gefahren oder Bulgarien und Rumänien. Ne? Das waren immer so Ziele, die man sich gern angeguckt hatte. Da war immer die Frage, wie kommt man so an Ferienplätze ran? Ne? Aber der innerliche Druck, man will einfach mehr von der Welt sehen, ist schon gewachsen. Ne? Und insofern war das keine so leichte Situation. Als dann 89 die Wende kam, war ich 25 gewesen. Das war ehrlich gesagt auch für mich ein sehr emotionaler Augenblick, weil keiner so richtig wusste, wo geht denn die Reise letztendlich hin. Ja. Ich muss aber sagen, ich war damals auch gern ins Kino gegangen, also in der Vorwendezeit, und in mir hat es dann immer so einen Impuls gegeben, also gerade wenn wir westdeutsche Filme gesehen haben, ne, oder aus dem westlichen Ausland, wenn man solche Produktionen gesehen hat, habe ich mir eigentlich immer gewünscht, du würdest gerne mal in so einer Leistungsgesellschaft arbeiten. Ne? Dass also wirklich deine persönliche Leistung dort mitzählt, deine Qualifikation zählt, dein Engagement zählt und wir nicht diese Gleichmacherei hatten. Ja, und da wurden ja Dinge gesund geredet zu DDR-Zeiten, die da nicht ganz gesund waren. Auch da gab es ein Leistungsgefälle, ne? Also in den einzelnen Teams. Und das fand ich damals auch nicht besonders so glücklich. Ne? Es gab zwar so eine Straße der Besten, also kann man schmunzeln, ja, Straße der Besten, die dann so veröffentlicht wurden. Es gab aber auch bei der Bahn ganz harte Bandagen, das Gegenteil, dass also Low-Performer oder Nicht-Performer dann per Telegramm auch mal ausgehangen wurden. Also wenn ein Lokführer dort irgendwo einen Fehler gemacht hat, ist der veröffentlicht worden. Das wäre ja heute undenkbar, das hat man aber gemacht. Also es waren harte Bandagen. Also insofern gab es Licht- und Schattenseiten. Bei der Eisenbahn hat es eine besondere Kultur gegeben, da muss ich auch unbedingt drauf zurückkommen, weil du das vorhin gesagt hast. Es gab damals einen Slogan, einmal Eisenbahner, immer Eisenbahner. Wir waren in der Tat eine große Familie und was wir vor allem gut konnten, und das können wir im Übrigen auch heute noch, Krisensituationen meistern. Also außerhalb jeglicher Prozesse zu sagen, wir haben jetzt hier einen Krisenmodus, ein völliger Ausnahmetatbestand, das müssen wir jetzt gemeinsam lösen. Und das konnten die Eisenbahner immer gut und das können sie auch heute noch gut. Ja, das finde ich wirklich saustark und es fordert uns besonders heraus. Du hast mich zu der DDR angesprochen. Es gab Bereiche und da hat sich bei mir auch der Kreis im Übrigen nach der Wende geschlossen, die schon ziemlich unter Wettbewerbsbedingungen gearbeitet haben. Das waren beispielsweise die LPG, ne, Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften. Werde ich nie vergessen, habe ich mal Sommereinsatz gemacht, habe tatsächlich Traktor gefahren, Ernteeinsatz mitgefahren und da irgendwie groß an den Rand stehen und Pause machen, wenn Ernteeinsatz war, das hat es dort nicht gegeben. Also dort musste man rabotten. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Und ich war, das werde ich nicht vergessen, mal im Urlaub gewesen im Bergischen Land, also kurz vor Köln. Und die Vermieterin dieser Pension hat selber eine eigene Landwirtschaft gemacht und die hat dann gesagt, dass sie Kooperationen mit LPG in der DDR hatten, weil sie voneinander gelernt haben. Muss ich das ja so vorstellen, dass die DDR mit großen landwirtschaftlichen Produktionsflächen gearbeitet hat, während im Westen ja eher mit kleinen Flächen gearbeitet wurde, ja. Und die großen Flächen natürlich viel effektiver sind, aber da sind auch Fehler gemacht worden. Und da hat es tatsächlich diesen Erfahrungsaustausch gegeben. War mir überhaupt nicht bewusst, war eine lehrreiche Erkenntnis für mich.
Okay. Ich erinnere mich gerade an eine Geschichte, glaube ich, von Angela Merkel, die gesagt hat, in ihrer Kindheit ist sie das erste Mal so richtig stutzig geworden. Sie hat Blaubeeren gesammelt mit ihren Freundinnen und Freunden und hat die dann bei der LPG abgegeben, hat dafür Geld bekommen und ist dann in den Laden und hat dann die Blaubeeren für weniger Geld kaufen können, als sie bekommen hat und konnte sie dann quasi wieder abgeben und nochmal, also so, ne? Und dass sie dann so gemerkt hat, irgendwas kann in diesem System nicht stimmen. Wann ist das erste Mal, dass du dich erinnerst, dass du dir gedacht hast, irgendwas ist hier komisch?
Naja, das war einerseits diese politische Gemengelage. Immer wenn es einen Parteitag gegeben hat, gut, in der Schule ist man ja damit dann konfrontiert worden. Man hat dann die Berichterstattung gesehen und man hat ehrlich gesagt auf die erste Seite gewartet, wo dann wirklich mal Inhalt drin stand. Ne? Wann wird man denn mal konkret, was passieren soll? Ich will da auch gar nicht alles schlecht reden. Ne? Es gab dann schon Programme, ich denke mal auch dieses Wohnungsbauprogramm, was man aus der Not heraus geboren hatte, da waren schon ein paar Dinge dabei. Gut, über die Architektur kann man sich sicherlich jetzt streiten. Ja? Da sind natürlich einige Fehler dort passiert, auch in den Zentren, aber ja, es ging schon los, wenn du irgendwas kaufen wolltest. Also wenn du schon mal eine Schraube benötigt hast, ne? Es war, ja, der Ärger wurde dann immer größer, der Frust wurde immer größer, ja. Man wurde in den Läden dann auch letztendlich, ja, irgendwie schon komisch angesprochen. Ich werde nicht vergessen, ich brauchte dringend Turnschuhe und bin in den Schuhladen gegangen. Ne? Heute gehe ich in den Schuhladen und dann, ja, was hätten Sie denn gern, welches Produkt? Und wie sehen Ihre Füße aus? Und möglichst noch aufs Laufband. Und damals hat die Verkäuferin mich ausgelacht, sagte, das gibt's ja nicht. Seit 6 Wochen haben wir nicht einen einzigen Turnschuh. Und jetzt kommen Sie hier, der haben wollen Turnschuh kaufen. Ne? Also man hat dort Erlebnisse gehabt, die waren dort wirklich nicht schön. Und was ja auch ein Thema war, wenn eine Schlange irgendwo gestanden hat, hat man sich erstmal angestellt. Man wusste überhaupt nicht, was es gibt. Manchmal war man dann enttäuscht. Manchmal war man auch froh, dass man irgendwas irgendwo absahnen konnte, wo man lange einfach schon drauf gewartet hatte. Ne? Ja, aber ich sag mal, diese Spannungen innerhalb des Landes, das hat man dann zunehmend gemerkt. Jetzt muss ich noch dazu sagen, da man nicht locker gelassen hatte, den Eintritt in die SED zu forcieren, ich musste mir irgendwas einfallen lassen und ich bin dann in die LDBD eingetreten. Ja? Ob das der richtige Schritt war, ja, kann man sich streiten, aber ich war...
Was ist das? Was ist das?
Liberaldemokratische Partei Deutschland hieß die, ne? War also so eine Blockpartei in der DDR. War schwierig mit den Wahlen, das kennst du ja, ne? Diese ganzen Szenarien, das war ja auch alles nicht fair. Also auch da habe ich gestutzt, wie kann sowas funktionieren? Und ich war ein paar Mal auf so Parteiversammlungen dort gewesen und dort hat man Klartext gesprochen. Und da habe ich gemerkt, ey, die meinen das hier echt ernst, hoffentlich holen sie uns ja nicht ab. Ne? Das war vor allem der Mittelstand, der sich dort konzentriert hatte. Es war Wahnsinn, also was dort diskutiert wurde. Und das fand ich echt spannend. Ja? Das fand ich wirklich spannend, während, ja gut, bei der SED, mir die Inhalte da echt gefehlt haben. Ja? Und man musste aufpassen, was man da teilweise zum Besten gibt. Und wenn man reinbestellt wurde vom Parteisekretär oder vom Leiter und irgendeine politische Diskussion der Auslöser war, das ist schon schräg. Ja. Und ich bin ehrlich gesagt auch über den einen oder anderen Menschen ganz einfach enttäuscht. Ich hatte einer meiner Lehrlokführer, sage ich mal, war ein wunderbarer Mensch, ein wunderbarer Fachmann. Ich habe den wirklich sehr, sehr geschätzt. Und was mich im Nachgang aber immer wieder gestutzig gemacht hat, der hat mich immer versucht, auf dem Führerstand eine politische Diskussion zu verwickeln. Ich habe mich da Gott sei Dank auf nichts eingelassen, habe da auch nicht groß drüber nachgedacht. Und der hat mich auch immer wieder in eine Situation gebracht, guck mal, da und da ist Hof. Ja, also das war, die Strecken waren in der Nähe, wo ich dann damals gefahren bin. Da drüben ist Hof und wäre das nicht auch mal was für dich, da die Stadt mal kennenzulernen? Und ich habe mich da auf keine
Diskussion eingelassen. Also Hof in Westdeutschland, ne? Also
Hof in Westdeutschland, ne? In Bayern ganz oben. Und im Nachgang hat sich dann herausgestellt, dass es ein IM war. Und das war für mich wirklich eine riesenmenschliche Enttäuschung. Es gab ja noch mehrere menschliche Enttäuschungen, die will ich jetzt hier gar nicht vertiefen. Aber daran mache ich es ein bisschen auch fest, ja, dass man gemerkt hat, ja, irgendwas passt hier nicht. Man wusste ja gar nicht mehr, wem man im Endeffekt trauen sollte.
Hattest du eine Stasi-Akte?
Ja. Die habe ich mir auch angeguckt, da geht die Enttäuschung weiter. Bei mir war das aber so, dass immer dann, wenn tatsächlich man die Herleitung zu konkreten Menschen bringen konnte, ja, die da irgendwelche Aussagen getätigt wurden, die Akte an der Stelle gesichert war. Man kam ja in einen großen Leseraum und konnte unter Aufsicht die Akte sich angucken. Insofern konnte ich jetzt keine Rückschlüsse direkt auf Personen ziehen. Aber wenn ich dir sage, dass inklusive Röntgenbilder in der Stasi-Akte da drin waren, dann war die Welt da schon krank an der Stelle.
Wahnsinn, unglaublich. Ja. Schwer nachzuvollziehen. Und jetzt, dann ging die Reise ja weiter und jetzt blickst du ja auf eine wahnsinnig lange Karriere bei der Bahn zurück. Deswegen vielleicht einfach mal so die Highlights. Was waren denn so die Herausforderungen oder die Aufgaben, wo du gesagt hast, da sind deine Augen so richtig geleuchtet, da bist du so voll aufgegangen in deinem Eisenbahnerleben und auch in deinem Führungsleben. Also vielleicht genau, das vielleicht noch als wann bist du das erste Mal in eine Führungsrolle gegangen und wie war das?
So richtig in die Führungsrolle bin ich reingegangen, lach jetzt nicht, aber das war tatsächlich schon in der Lehre, weil mein Lehrmeister mich auserkoren hatte als Aktivleiter. Klingt putzig, gibt's schon gar nicht mehr, aber das war keine dumme Funktion. Der Aktivleiter hatte die Aufgabe, vom Lehrmeister die nächsten Aufgaben in Empfang zu nehmen. Das muss man sich vorstellen, das muss ich ergänzend noch dazu sagen. Das waren ja praktisch zwei Elemente, die Ausbildung. Das eine war das Installationsgeschäft. Strippenzieher, würde man heute sagen. Ja, also das Installationsgeschäft. Wir haben insbesondere Bahnhöfe installiert. Und im zweiten Lehrjahr ging es dann los mit der Wartung und Instandhaltung von Schienenfahrzeugen. Und der Aktivleiter hatte die Aufgabe, also zum Lehrmeister zu gehen, die Schaltpläne sich anzugucken, die Lagepläne sich anzugucken. Und meine Aufgabe war dann damals tatsächlich schon die Aufgaben an meine Lehrlingsmannschaft. Wir waren ja in der Hierarchie alle gleich, zu verteilen. Ja, und trotzdem die Akzeptanz zu haben. Die könnten ja sagen, also ja, du hast mir hier gar nichts zu sagen, das macht der Lehrmeister. Der Lehrmeister hat die Rolle knallhart gelebt. Gut, ich habe sie auch gelebt, aber ich denke mit einer vernünftigen Kultur und wir waren ein super Team. Wir waren wirklich ein super Team. Da habe ich schon eine Führungsrolle übernommen, zwar eine kleine Führungsrolle, aber letztendlich war das trotzdem eine Herausforderung, weil eigentlich hätte ich denen nichts zu sagen gehabt, weil ich in der Hierarchie eben auf gleicher Ebene war. Ne? Also so bin ich da langsam reingewachsen. Gut, dann die erst große Herausforderung war dann tatsächlich, als ich dann Lehrobermeister wurde, also in der Ausbildungsstätte gab es so eine Hierarchieebene, da waren die ganzen Ausbilder und Lehrmeister eher, ne? Dann gab es den Lehrobermeister und den Ausbildungsleiter. Ich wurde dann Lehrobermeister, das war meine nächste Führungsrolle und dann wurde ich Ausbildungsleiter. Und das war in der Tat keine leichte Aufgabe, weil auch damals unser Bahnbetriebswerk, wo diese Ausbildungsstätte sich befunden hat, auf einem absterbenden Ast war. Also man hat schon angefangen mit Brennschneidern nach der Wende dort die ganzen Wagen zu zerlegen und Lokomotiven zu zerlegen. Man wusste also, man ist auf einem absteigenden Ast. Der Geldhahn wurde so nach und nach zugedreht und ich musste mir damals ernsthaft was einfallen lassen, wie machen wir letztendlich hier weiter. Dann war das politisch ehrlich gesagt auch gar nicht so einfach, weil wir Kinder auch aus dem Osten hatten, wo die Eltern so unterwegs waren, die Lehrmeister sind alles Rote und lasst euch von denen nichts gefallen, ja, und haben da überhaupt nicht unterschieden. Also da gab es auch den einen oder anderen Elternabend, wo wir das dann versucht haben, dann glatt zu ziehen. Die Berufsschulen wurden teilweise geschlossen, die haben die Azubis überhaupt nicht mehr ausgebildet. Dann haben wir nebenbei noch das Berufsschulgeschäft mit übernommen. Ja, und wenn man dafür dann die Verantwortung trägt, ist das schon ein dickes Brett. Ich muss aber sagen, wir hatten damals eine super Mannschaft gehabt, ein super Team und wir haben das gemeinsam gerockt. Also es war auch nicht zu spüren, also ich bin jetzt hier die Führungskraft und alle anderen sind jetzt die Ausbilder, sondern das war genauso zu spüren wie damals als Aktivleiter. Wir sind wirklich ein Team, ne, was auch in der gleichen Ebene irgendwo denkt. Das war schön. Ja, dann folgte eine nicht so schöne Geschichte. Es wurden dann zwei Ausbildungsstätten zusammengelegt und man hatte mir dann nahegelegt, mich auch woanders zu bewerben, weil ich die Sozialauswahl selber nicht überlebt hätte und bin dann in die Infrastrukturentwicklung gegangen, Rationalisierung, Arbeitsforschung. Da hatte ich in dem Sinne keine Führungsaufgabe, aber mein Chef hatte mir damals gesagt, und deswegen erzähle ich das, der hat damals zu mir gesagt, naja, Domke, Sie können mehr, Sie können, kriegen von mir auch gar keinen Computer, das machen Sie mal alles da irgendwo mit Papier und Bleistift und in einem Jahr sind Sie eh verschwunden, weil Sie werden mit schmatzenden Händen auch von anderen übernommen. Da habe ich mir gedacht, naja, ob das passiert, ja, warten wir es einfach mal ab. Ich habe mir da damals gar nicht so viel darauf eingebildet. Und er behielt recht. Ich habe dann über ein Projekt, was ich damals gemacht habe, einen Vortrag gehalten. Und tatsächlich hat mich der damalige Leiter, der an dem Publikum drin saß, angesprochen, Mensch, wollen Sie nicht zu mir kommen? Und dann habe ich angefangen, Führungsaufgabe zu übernehmen, war dann für die Personaldisposition, Personalsteuerung zuständig und für die Fahrzeugbereitstellung, Fahrzeugdisposition. Ne, also das waren zwei Abteilungsleiterfunktionen, die ich nacheinander gemacht habe und war damals schon stellvertretender Leiter der Zweigniederlassung. Und damals war eben die nicht so schöne Zeit, wo wir Sozialauswahlen tätigen mussten, in Größenordnung Mitarbeitende abgebaut haben. Und dieser Sozialausfall erfolgte leider damals nicht in so einer Alterspyramide, sondern man hat die jungen Leute abgebaut. Das ist übrigens ein Phänomen, was wir im Osten insbesondere haben, dass die Demografie nicht so gesund läuft. Also der Altersdurchschnitt ist immer mehr geklettert in den Jahren. Ne? Wo ich damals meinen Betrieb verlassen hatte, hat man einen Altersdurchschnitt von Mitte 40 gehabt. Ja? Der ist dann auf über 50 angestiegen. Wir haben dann zwei Zweigniederlassungen zusammengelegt und die Übung war, das kann man sich vorstellen, was es emotional mit einem macht. Man hat die beiden Mannschaften, die jeweiligen Zweigniederlassungen geführt haben, zusammengesperrt, hat gesagt, so, und da bastelt ihr jetzt mal eine Führungsmannschaft und eine Zweigniederlassung draus und dann schauen wir mal irgendwie weiter. Und dann musste sich jeder auch auf diese Positionen dann bewerben. Also wir haben die Struktur erarbeitet und ich hatte aber das Glück, dass ich damals ausgewählt wurde. Ja, und dann irgendwann kam aber einerseits die Entscheidung, ja, was dein Chef kann, kannst du vielleicht auch. Bewirbst dich einfach mal als Leiter Zweigniederlassung in Oberfranken. Ich bin damals nach Hof gegangen und habe diese Zweigniederlassung übernommen. Auch ein Geschäft, wo es damals nicht so gut aussah, wo die Perspektive auch nicht so gut aussah, wo damals ehrlich gesagt auch noch nicht so der politische Rückenwind gegeben war und die Mannschaft auch ziemlich frustriert war. Und das war wirklich eine Erfolgsstory. Wir haben dann irgendwann einen Verkehrsbetrieb rausgebastelt, haben dann am Wettbewerb ja uns beteiligen müssen. Der Schienenpersonennahverkehr wird ja ausgeschrieben, ne? Wird ja über Aufgabenträger sozusagen in den Wettbewerb letztendlich gegeben. Und ja, wie erfolgreich du dann bist, das wirkt sich 1:1 auf die Arbeitsplätze aus. Gewinnst du Ausschreibungen, bleiben die Arbeitsplätze. Aber auch da musst du optimieren, klar. Also es bleibt nicht alles 1:1. Verlierst du Ausschreibungen, hat es auch Wirkung auf die Arbeitsplätze, dann gehen die 1:1 sozusagen raus. Ja. Das als junge Führungskraft zu stemmen, ist nicht so einfach. Und die Herausforderung war, das ganze Werkstattgeschäft neu aufzusetzen. Wir haben eine Leitstelle neu aufgesetzt. Wir haben überhaupt das ganze Marketinggeschäft neu aufgebaut gehabt. Ja. Die ganze Kultur auch neu aufgesetzt gehabt. Auch die Mannschaft teilweise neu aufgestellt. Und das war eine Aufgabe, die hat mich sehr geprägt. Auf die blicke ich heute noch gern zurück. Das habe ich unheimlich gern gemacht. Und letztendlich war ich ja 17 Jahre auch in diesem Standort. Und Da war auch kein Jahr wie das andere, ne? Sonst könnte ein oder andere sagen, ja, also für eine Führungskraft einfach zu lang, aber da war wirklich kein Jahr wie das andere. Wir haben dort viel auch an Strukturanpassungen gemacht und machen müssen, auch Leistungen umverlagert etc. Also es war eine sehr prägende Zeit. Dann bin ich zum Netz gegangen, war Leiter Regionalnetze, immerhin für 1240 Mitarbeitende zuständig und für ein Streckennetz von über 2000 Streckenkilometern, wo du das Thema hast, Bauprojekte zu machen, die Instandhaltung zu machen, die Betriebspersonale dort zu führen. Ja, wir haben da teilweise auch noch veraltete Stellwerkstechnik, die in die Moderne dort reinzuführen. Das ganze Thema starke Schiene dort mit zu begleiten, und dort haben wir gesagt, starkes Netz. Und
erzähl mal bitte was zum Thema starke Schiene. Das ist für euch ein fixer Begriff, aber für Menschen draußen nicht so.
Ja. Gut, alle kennen das Thema Klimawandel, ja, und wir wollen als Bahn natürlich einen Riesenbeitrag dafür leisten. Dazu müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Den Spruch, Angebot bestimmt die Nachfrage, den kennt sicherlich jeder, und das ist irgendwo ein Teufelskreis, ne? Wenn das Angebot nicht steht, und jetzt rede ich Deutsch, also wenn ein Eisenbahnprodukt nicht in der Verkehrsdichte vorhanden ist, nicht in der Qualität vorhanden ist, lange Fahrzeiten vorhanden sind und wir mit dem Auto immer noch schneller sind, vielleicht sogar noch günstiger sind, ja, das muss man natürlich fair abwägen, dann hast du natürlich schon verloren, ne? Also insofern brauchst du ein gutes Angebot und dann wirst du auch Menschen hinterm Ofen vorlocken zu sagen, ich lasse mein Auto stehen, ne? Gut. Die Spritpreise brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ja, bedingt auch durch die allgemeine oder aktuelle Situation, die ja sehr angespannt und traurig ist. Aber die Spritpreise, die Kosten, die ich am Auto habe, die Fixkosten, das muss man natürlich alles abwägen. Aber ich sage einfach, mit dieser Kampagne, die wir hier haben, starke Schiene, dort soll ja die Taktdichte auf den Eisenbahntrassen erhöht werden. Ja, wir wollen eine höhere Taktdichte haben. Wir wollen das Verkehrsangebot verbessern, klimaneutral möglichst unterwegs sein. Ne? Das sind so die Schlagworte, mit denen wir hier unterwegs sind. Und da wird ja Cottbus auch zukünftig einen tatkräftigen Beitrag mit leisten. Und insofern ist das erstmal so grob gesprochen unter starke Schiene zu verstehen. Ne? Mhm. Und hier hatte ich mit meiner Mannschaft damals beim Netz dort einen großen Beitrag leisten dürfen. Dort gab es auch ja, so eine Durchhängepartie und meine Aufgabe war auch, dieses Team neu auszurichten und uns genau diesen Meilenstein, wie sie gerade genannt hatte, zu stellen. Und das war damals in Leipzig sehr, sehr gut gelungen. Ich war für drei Bundesländer, Sachsen und Sachsen-Anhalt und Thüringen zuständig. Also so war die Mannschaft auch verteilt und das war eine wahnsinnig interessante, wahnsinnig spannende Aufgabe mit riesen Herausforderungen. Ich habe diesen Job wirklich sehr gemocht. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Auch wenn das manchmal nervenzerrend war. Ja. Und man muss sich immer bewusst sein, wer Führungskraft bei der Bahn ist und vor allem mit Betriebspersonal zu tun hat, ist immer im sicherheitsrelevanten Bereich unterwegs. Ne. Dessen muss man sich bewusst sein. Gut, über die Story in Cottbus haben wir schon gesprochen. Ne. Das war so mein grober Werdegang, was die Führungsaufgaben im Endeffekt betrifft, mit allen Herausforderungen, mit allen Werkzeugkästen, die man sich mit immer mehr und mehr Werkzeugen angereichert hat aufgrund dieser Lebens- und Berufserfahrung, die man einfach hatte.
Und Uwe, vielen Dank für diesen Abriss. Und es scheint so wie ein roter Faden bei dir zu sein, dieses Thema einen Bereich zu übernehmen, dem es irgendwie gerade nicht gut geht, der vielleicht auch so auf dem Weg nach unten ist, ein bisschen abgehalft hat, wenig Investitionen und da dann reinzugehen und dann zu gucken, wie kann ich die Mannschaft wieder aufbauen, wie kann ich das Ganze neu ausrichten. Es scheint so ein bisschen dein Spezialgebiet zu sein.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass die Reise mal dahin geht, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, der mir am meisten Spaß macht, das muss ich ehrlich sagen. Ja. Man wird nicht jünger dabei, muss man auch zugeben, na, also gibt es schon die eine oder andere schlaflose Nacht, ja. Aber solange man selber Impulse setzen kann, solange man merkt, man bewegt den Tanker in die richtige Richtung, ja, solange man merkt, die Mannschaft fängt einen an zu folgen, ja, die bringt Vertrauen. Ne? Und wenn man dann ja in die Vergangenheit zurückguckt und ich sag mal, Beschäftigte aus den ehemaligen, ich sag jetzt mal Geschäftsfeldern, ne, den Kontakt immer noch suchen oder auch mal den Rat suchen, ja, oder mich auch mal bitten, einen Vortrag zu halten. Ne? Es gibt ja Veränderungsbegleiter bei uns auch, ja, aus alten Geschäftsfeldern können sie nicht mal einen Vortrag halten zu dem Thema Führung. Ne? Wir berichten ja auch heute hier in dem Podcast darüber, dann weiß ich, dass das richtig ist. Und da gibt es natürlich auch das ein oder andere Kompliment und ja, das ist dann praktisch auch der Akku, wo man dann praktisch die Energie rausziehen kann. Ne? Der Akku wird damit aufgeladen und dann ist man motiviert und weiß, man hat nicht alles verkehrt gemacht, man ist auf dem richtigen Weg.
Und jetzt ist das Werk, das du leitest, sicherlich eine der größten Herausforderungen. Du wusstest ja, dass das keine ganz einfache Aufgabe wird, als man dir die Aufgabe angetragen hat. Was hat dich bewogen, das trotzdem zu machen? Also die Chancen zu scheitern, das war ja von Anfang an relativ klar. Also man darf nicht scheitern, aber es sind schon viele gescheitert. Was hat dich bewogen, es trotzdem zu machen? Was treibt dich da an?
Ja, da kann ich auch eine Geschichte erzählen. Ich habe irgendwann mal zu meiner Frau gesagt, also irgendwann würde ich nochmal so einen Laden übernehmen, der desolat ist und den auf Vordermann bringen. Ne? Das mit einer vernünftigen Kultur, ganz klar. Also das wäre nochmal, da hätte ich nochmal richtigen Ehrgeiz, das zu machen. Und dann die Schlüssel zu übergeben und zu sagen, alles ist prima, alles ist super. Und dann natürlich irgendwann mal, ich denke noch nicht konkret drüber nach, aber irgendwann mal kommt ja dann trotzdem der Zeitpunkt, wo man aus dem Berufsleben dann ausscheidet. Ne? Und dieses Gespräch hat tatsächlich stattgefunden, wenige Wochen vor dem Termin, wo genau dieses Thema mich ereilt hatte. Ja? Und wenn man schon gedanklich soweit ist, ja, zu sagen, ja, wenn es mal diese Möglichkeit gibt, dann wirst du das machen. Ja, nichts ahnen, dass das so schnell passiert. Ehrlich gesagt, ich hätte diesen Job in Leipzig gern noch weitergemacht. Ja, also ich war da auch noch nicht am Ziel angekommen. Aber es hat damals auch beim Netz so eine Strukturänderung gegeben und da hat man überlegt, wie gehst du jetzt damit um? Und dann gab es diese Riesenchance. Dann überlegt man, was man tut. Und ich bin auch nicht so reingegangen, dass ich sofort zugesagt habe. Also ich bin jemand, der sich eigentlich schnell begeistern lässt, aber hier in dem konkreten Fall war das so, ich habe einen Zettel gemacht mit Chancen, Risiken, so eine ABC-Analyse gemacht. Ich bin vor Ort gefahren, habe mir das mal angeguckt, gedacht, Und irgendwann hat meine Frau gesagt, was wägst du noch so lange ab? Du hast doch auf dem Zettel schon stehen, wie du das Ganze angehen willst. Also das ist doch ein Schauspiel. Du kannst doch eigentlich zusagen. Ne? Und sie hatte komplett recht. Es war tatsächlich auch so gewesen. Und ich hatte wirklich schon Blut geleckt. Und ich wusste, und das haben mir Kollegen gesagt, die also die FZI kannten und insbesondere dieses Werk Cottbus kannten. Ne? Jetzt muss ich sagen, dass die FZI sich selber ja auch in einem Kulturwandel befindet. Ja?
Fahrzeuginstandsetzung, FZI.
Ne? Genau, Fahrzeuginstandsetzungs GmbH. Ich war selber mal Kunde dieser Fahrzeuginstandsetzungs GmbH und hatte auch diese eine oder andere Herausforderung zu meistern. Ne? Also ich war nicht unbedingt so ein begeisterter Kunde gewesen. Und die Fahrzeuginstandsetzungs GmbH hat sich aber viel vorgenommen, auch kulturell viel zu machen. Und da hat sich auch schon viel, viel bewegt. Da sind komplette Geschäftsführungen ist ausgetauscht. Also da bewegt sich wirklich viel, viel in die richtige Richtung. Und man hatte mich gewarnt gehabt, auch vor diesem Standort Cottbus, dass es keine einfache Aufgabe ist. Und man kann letztendlich auch seinen Namen verspielen. Und man läuft immer Gefahr, ja, wenn man irgendwo die Ergebnisse nicht bringt, dass man irgendwann dann doch mal ausgetauscht wird. Dessen muss man sich bewusst sein. Aber wenn man in der Liga arbeitet, dann muss man mit sowas ganz einfach auch umgehen können. Und nichtsdestotrotz sind aber die Themen, diese spannenden Themen, die uns vor der Brust liegen, ein Punkt, die so viel Ehrgeiz bei mir entwickelt haben, wo ich gesagt habe, genau das machst du jetzt, das gehst du an und da gehst du hier auch durchs Feuer. Und ehrlich gesagt, ich stand ja nicht das erste Mal vor einer Herausforderung, aber ich gebe ehrlich zu, vor diesem dicken Brett habe ich, glaube ich, in meinem Leben auch noch nicht gestanden. Aber ich bin zuversichtlich, auch das werden wir gewuppt bekommen.
Prima, danke dir, Uwe. Und jetzt bewegen wir uns ja nicht im luftleeren Raum. Zu Zeitpunkt des Aufzeichnung dieses Podcasts sind wir an Tag 9 des Ukraine-Kriegs. Du hast selber gedient, du hast selber auch schon eine AK-34 in der Hand gehabt. Was macht das mit dir, wenn du die Bilder siehst? Was kommen da für Gedanken, was kommen da für Gefühle in dir hoch?
Ja, es ist einfach nur bitter, was dort passiert. Ich möchte mich auch politisch überhaupt nicht positionieren, was sind hier die Ursachen. Selbst wenn es dort Ursachen dafür gibt, rechtfertigt das nicht, Menschenleben hier in Kauf zu nehmen und billigen in Kauf zu nehmen und Waffen auf andere Menschen zu richten. Und ich kann ja sagen, dass wir während unserer Wehrdienstzeit auch Übungen hatten, ja, wo wir dann tatsächlich mit unseren Waffen scharf geschossen haben. Und dort wurden auch Szenarien einfach mal einstudiert, die also so einen kriegsähnlichen Zustand haben, obwohl wir uns ja nie im Krieg befunden haben, Gott sei Dank, nie nicht. Ne? Also ich durfte immer in der friedlichen Welt leben, da bin ich auch sehr, sehr froh und dankbar. Habe ja selber auch Tochter, Familie, ne? Eltern, Schwester und man wünscht ja, dass alle Familien dort letztendlich auch gesund gesund bleiben. Und wenn man selber eine Waffe getragen hat und zumindest mal in so einen kriegsähnlichen Zustand gebracht wurde, dann hat man ungefähr oder annähernd ein Gefühl, was es heißt, in so einer Umgebung ganz einfach zu sein, ohne dass mein Leben ja damals je richtig in Gefahr war. Also war es ja nicht. Ja. Hier muss man aber sagen, das ist ja keine Übung, sondern hier sind Menschenleben in Gefahr. Insofern ist das absolut zu verurteilend und ich schätze das absolut, wie solidarisch die Menschen hier sind. Also nicht nur in Europa, also da ist ein Solidargedanke sondersgleichen. Bevor wir im Übrigen einen Podcast aufgezeichnet haben, haben wir uns auch wieder die Kirchenglocken hier geläutet. Ja. Sicherlich, das sind alles so kleine Dinge, kleine Zeichen, wo man sagt, hier verbünden sich Menschen und laufen genau in die richtige Richtung. Und ich muss auch ehrlich sagen, auch in Köln, dort zu sagen, wir feiern nicht Karneval, sondern diese Menschen gehen jetzt auf die Straße und demonstrieren dafür, dass das, was da jetzt gerade stattfindet, nicht richtig ist, ist auch ein absolutes Achtungszeichen, ja, und finde ich absolut klasse. Und insofern, ja, das, was dort gerade vor sich geht, ist absolut zu verurteilen, finde ich absolut nicht gut. Und hier ist es auch wichtig, dass man schnell zur Vernunft kommt. Und ich hoffe ganz einfach, dass auch die Gespräche zwischen ja, der Russland und der Ukraine dann irgendwie zum Erfolg führen und dass dann nicht jemand irgendwo den Geduldsfaden verliert und eine falsche Entscheidung fällt. Denn über das Thema Atomkraft möchte ich ja überhaupt nicht nachdenken oder Atomwaffen vielmehr. Ja, möchte ich nicht nachdenken, weil dann sind wir alle in Mitleidenschaft gezogen.
Ja, genau, absolut. Und wir sollten auf einer positiven Note enden, aber danke dafür deine Einschätzung und das kann ich total nachvollziehen. Wir beenden den Podcast immer mit der Frage, was habe ich noch nicht gefragt, Uwe? Also von daher, wenn du jetzt nochmal so auf dein Leben zurückblickst, das klingt jetzt so, als wäre das hier schon so ein Abgesang, darum geht es ja nicht, aber du hast es ja mitgenommen auf diese lange Reise und auch diese viele Führungserfahrungen, die du gesammelt hast, diese schwierigen auch Herausforderungen. Was ist noch erzählenswert, was habe ich noch nicht gefragt, Uwe, was noch hierhin gehört?
Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass du mich fragst, wie geht's denn weiter? Wie planst du deine Zukunft? Aber ja, hast du bestimmt weggelassen, weil ich ja gesagt habe, ich habe jetzt dieses marode Geschäft übernommen und da gibt es ja im Endeffekt auch eine Zukunft.
Ja, wie geht's weiter, Uwe?
Jetzt, das ist vorbei. Also jetzt stelle ich die Frage, die du mir noch nicht gestellt hast. Wie kriegt man, ich muss ja zugeben, so eine Führungsaufgabe ist ja manchmal auch nicht einfach, ja. Wie kriegt man das überhaupt privat-dienstlichen Einklang? Wie schafft man so seinen Ausgleich? Weil das ist ehrlich gesagt auch eine Frage, die ich immer den Bewerberinnen und Bewerbern stelle, wenn sie sich auf einen Job bei mir bewerben. Also sie können fachlich gut sein, menschlich kann alles passen, aber wir reden auch ehrlich gesagt über das Thema Stress. Und manchmal ist die Grenze, dass der positive Stress noch vorhanden ist, dann auch ein schneller Übergang in das Negative. Und insofern ist es immer wichtig, da einen Ausgleich auch zu finden. Ja, also die Frage hast du mir noch nicht gestellt, glaube ich.
Super. Und wie machst du das, Uwe?
Also man braucht in der Tat den Ausgleich. Ich muss ehrlich sagen, auch wenn es dienstlich nicht immer rund läuft, ja, dann muss zumindest die private Seite soweit rundlaufen. Ich gebe an der Stelle zu, einmal ist eine Ehe bei mir kaputt gegangen, weil wir den Spagat eben nicht so ganz hingekriegt haben. Da sind aber ehrlich gesagt auch Welten aufeinander geprallt. Das ist was, wo ich nicht so angenehm zurückschaue. Ja, und immer vor allem, wenn Kinder im Spiel sind. Ich habe also eine Tochter, ziehe aber einen sehr guten Draht. Also von der Seite, alles gut, ne? Und bin auch wieder sehr gut verheiratet, auch von der Seite wieder sehr gut. Aber das ist ein Wermutstropfen, den brauchen wir im Leben, glaube ich, nicht. Ja? Also das ist ein Knackpunkt. Wie kriege ich das jetzt hin, dass man ganz einfach wirklich sich Freiräume schafft für gemeinsame Erlebnisse? Wenn man Freizeit hat, die gemeinsam verbringen kann, gemeinsam was unternimmt, Reisen, Sport, wie auch immer. Wie schaffe ich persönlich den Ausgleich? Ich mache es teilweise mit Musik. Musikinstrument seit einigen Jahren spiele und ich mache es mit viel Sport. Also Sport ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also lassen wir jetzt mal das Thema Figur weg. Da hat jeder einen eigenen Ehrgeiz oder Anspruch. Lassen wir das ganz einfach mal weg. Jetzt weiß ich ja, dass du Sportler bist und bei dir schaue ich ja eher auf, Carsten. Du bist ja ein ganz Verrückter, ne, mit Triathlon. Soweit habe ich es jetzt nicht gebracht, aber regelmäßigen Ausdauersport, Krafttraining, Bewegungsübung, Dehnungsübung. Früher bin ich joggen gegangen und habe gedacht, das reicht. Und habe mal Fußball gespielt, habe ich gedacht, das reicht. Ja, und ich liebe im Übrigen auch den Teamsport. Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit mehr und bin zugegebenermaßen auch ein bisschen rückengeschädigt. Aber der Sport ist ganz, ganz wichtig, um den Ausgleich hier zu schaffen. Und da bin ich konsequent. Da setze ich mir wirklich Blöcke in den Kalender. Das kann ich auch jedem nur empfehlen, also unabhängig ob Führungskraft oder nicht, dass jeder seinen Ausgleich hier schafft und die Zeit sich blockt in den Kalender, um ganz einfach auch Sport machen zu können.
Super, danke dir, Uwe. Danke für diese sehr, sehr persönliche Reise. Du hast uns Einblicke gegeben, hast ganz offen erzählt und ungeschönt, und das schätze ich sehr. Also vielen, vielen Dank dafür, Uwe, und ich wünsche dir alles Gute, ja, und bin sehr gespannt, wie das mit Cottbus weitergeht, und hoffe ja, irgendwann mal eine Tour durch das Werk zu kriegen.
Ja, du bist jederzeit herzlich eingeladen. Das machen wir. Prima. Ist versprochen. Ist versprochen.
Wunderbar.
Persönlichen Handschlag. Ne?
Vorzeugen. Wunderbar. Okay. Uwe, vielen herzlichen Dank. Alles Gute dir.
Danke. Dir auch. Bleib schön gesund und alles, alles Gute.
Ja, ganz schön spannende Geschichte. Ne? Also dieser Werdegang, auch die Zeit in der DDR, der Zwang, sich irgendwie politisch einzuordnen, und dann daraus sich zu entwickeln, auch so dieses Gehen in sich zu finden, eigentlich in einer Leistungsgesellschaft sein zu wollen, wo man eben sich weiterentwickeln kann, wo man sich auch vergleichen kann mit anderen, wo man auch für sich selber eine Weiterentwicklung hinkriegt, dass das so in ihm drin ist, fand ich vor allen Dingen auch bemerkenswert. Und ich finde, Uwe ist eine ganz, 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 ganz toller Manager, eine ganz, ganz tolle Führungskraft, einfach weil durch und durch eine ehrliche Haut, gerade raus, sagt genau, was es ist, pflegt immer ein sehr, sehr offenes Wort, ist übrigens auch sehr stark in den Medien präsent, das haben wir gar nicht so sehr beleuchtet im Podcast, aber ist auch viel in Talkshows, im Fernsehen, in Zeitungen, weil er einfach auch sehr aufgrund seiner Rolle eben sehr stark auch die Rolle, die Nähe zur Politik hat, zur Lokalpolitik, aber auch zur Bundespolitik, die dann halt eben auch sich das Werk anschaut und erst dann eben auch mit den entsprechenden Politikern dort vor Ort unterwegs. Also sehr, sehr spannend. Schreiben Sie uns gerne Ihre Reflexionen, schreiben Sie uns gerne Ihre Gedanken. Was hat das mit Ihnen gemacht? leaderstalk@leadership-choices.com. Und jetzt danke ich Ihnen und wünsche Ihnen, dass Sie in diesen verrückten Zeiten, wir schreiben gerade Tag 9 des Ukraine-Kriegs, dass wir da alle gut durchgehen, und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Bis zum nächsten Mal bei Leaders Talk.
Das war Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, der sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices.